Sie hören eine Zusammenfassung von GetAbstract, dem weltweit größten Anbieter von Zusammenfassungen.
Dies ist eine Zusammenfassung von Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden, einem Buch von Malcolm Gladwell. Schon wenige Hinweise genügen, um uns ein Bild von einer fremden Person zu machen. Und es ist erschreckend, wie leicht wir uns dabei irren können, weil wir an das Gute glauben. Beispiele für bisweilen spektakuläre Fehleinschätzungen finden sich bei Geheimdiensten, in der Justiz, sowie eigentlich überall im täglichen Leben. Im letzten Teil des Buches verliert der Autor leider etwas den inhaltlichen Fokus aus den Augen und wird argumentativ unscharf. Auch ist der deutsche Titel des Werks eher irreführend. Dennoch ein interessanter Beitrag über die Komplexität menschlicher Kommunikation. Hören wir nun Takeaway 1. Die CIA hat sich schon oft von fremden Agenten täuschen und demütigen lassen. 1987 tauchte Florentino Aspilaga, ein kubanischer Geheimdienstoffizier bei der CIA, auf. Er hatte eine lange Liste mit Namen von CIA-Spionen auf Kuba dabei. Sie enthüllte, dass die vermeintlichen CIA-Spione Doppelagenten waren, die in Wirklichkeit für Havana arbeiteten und der CIA ausgedachte Informationen geliefert hatten, eine Demütigung für die Amerikaner. Als Fidel Castro von dem Überläufer erfuhr, setzte er noch eins drauf. Um die CIA vorzuführen, ließ Castro eine 11-teilige TV-Reihe über sämtliche CIA-Aktivitäten ausstrahlen, die der kubanische Geheimdienst gefilmt hatte. Später zeigte sich, dass der CIA ähnliche Debakel auch in der DDR und in der UdSSR widerfahren waren. Wie konnte ein mächtiger Geheimdienst sich so dermaßen dilettantisch an der Nase herumführen lassen? Es folgt das zweite Takeaway. Wir lassen uns leicht belügen, weil wir gern glauben, dass andere ehrlich sind. Der Psychologe Tim Levine hat interessante Erklärungen dafür gefunden, dass wir uns von Fremden so leicht täuschen lassen und eine Theorie der menschlichen Täuschung aufgestellt. Danach unterstellen wir anderen zunächst, dass sie uns gegenüber ehrlich sind. Das ist sozusagen unsere Grundeinstellung. Wir begegnen einander im Wahrheitsmodus. Gewisse Zweifel ändern nichts an unserer Wahrheitsvermutung. Erst wenn die Bedenken und Gegenbeweise überwältigend sind und eine gewisse Schwelle überschreiten, bricht unser Glaube zusammen. Bis dahin jedoch werden alle Zweifel irgendwie wegerklärt. Es vergeht mitunter viel Zeit, bis die kritische Schwelle erreicht ist. Das sieht man an ganz unterschiedlichen Beispielen. So dauerte es einige Jahre, bis Ana Belén Montes, eine Kuba-Expertin im US-Geheimdienst DIA, als Agentin Kubas enttarnt wurde. Für die USA gehört sie zu den schädlichsten Spionen aller Zeiten. Sie geriet zwar immer wieder in Verdacht, hatte aber stets überzeugende Ausreden parat. Auch verging viel Zeit, bis Börsenmanager Bernard Madoff, der das größte Schneeballsystem der Geschichte aufzog, als Betrüger aufflog. Allein der Ermittler Harry Markopoulos war ihm lange auf der Spur, doch niemand nahm seine Warnungen ernst. Ebenfalls dauerte es lange, bis Jerry Sandusky, ein Footballstar und Trainer an der Penn State University, nach dem Missbrauch unzähliger Jungen, der Pädophilie angeklagt und verurteilt wurde. Geraume Zeit schlugen die Verantwortlichen alle Hinweise in den Wind. Und nun zu Takeaway Nummer 3. Dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass andere ehrlich sind, macht uns anfällig für Täuschung, ist aber nötig, um vertrauen zu können. Man kann den betroffenen Vorgesetzten, Ermittlern und Verantwortlichen Unprofessionalität und Versagen vorwerfen, doch letztlich haben sie im Wahrheitsmodus agiert und sich damit schlicht menschlich verhalten. Zweifel waren in vielen Fällen vorhanden, aber sie waren nicht stark genug, um den Glauben an die Aufrichtigkeit des Verdächtigen zu erschüttern. Levine erklärt dieses Phänomen damit, dass Vertrauen aus evolutionärer Sicht überlebenswichtig ist. Effiziente Kommunikation findet auf der Basis von Vertrauen statt. Der Preis gelegentlicher Täuschungen kann dagegen vernachlässigt werden, so bitter es für die Opfer auch sein mag. Ohne ein gewisses Grundvertrauen in andere Menschen kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Takeaway 4 lautet: Haftrichter beurteilen Angeklagte häufiger falsch als ein Computerprogramm. In den USA müssen Haftrichter entscheiden, ob Untersuchungshäftlinge in Haft bleiben oder gegen Kaution freigelassen werden. Der Richter sitzt zwischen Staatsanwalt und Verteidiger, hat eine Mappe mit Informationen in der Hand und den Häftling vor sich. In New York City wurden zwischen 2008 und 2013 von über 550.000 Angeklagten mehr als 400.000 gegen Kaution freigelassen. Forscher um den Wirtschaftswissenschaftler Sentil Mulanathan speisten einen Computer mit den Daten dieser Freigelassenen und ließen ihn entscheiden. Das Programm schätzte die Angeklagten wesentlich besser ein und ließ die Entscheidungen der Richter als reine Willkür erscheinen. Die Maschine verfügte nur über besagte Daten und programmierte Algorithmen. Die Richter hatten den Menschen vor sich, um den es ging, und vielleicht noch dessen Angehörige im Gerichtssaal. Wie kann es sein, dass wir Fremde schlechter verstehen, wenn wir ihnen persönlich begegnen? Hören wir nun das fünfte Takeaway. Wir halten andere Menschen für durchschaubar, doch das sind sie oft nicht. Unser Gesicht ist zu 43 verschiedenen Muskelbewegungen fähig. Diese können in tausenden unterschiedlichen Kombinationen auftreten und ergeben in ihrer Gesamtheit unsere Mimik. An Gesichtsausdrücken erkennen wir Gefühle wie Glück, Trauer, Wut, Angst und Ekel. So glauben wir, andere Menschen durchschauen zu können. Anthropologen und Psychologen haben jedoch herausgefunden, dass unsere Mimik nicht universell verstanden wird. Andere Kulturkreise ordnen unsere Gesichtsausdrücke anderen Emotionen zu als wir. Auch historisch hat sich die Bedeutung von Gesichtsausdrücken gewandelt. Selbst innerhalb unseres Kulturkreises gibt es viele Abweichungen. Wir verlassen uns auf Stereotype, die oft falsch sind. Sogar erfahrene Kriminalbeamte, die dem Stereotyp entsprechende Lügner mit hoher Sicherheit entlarven, haben bei vom Schema abweichenden Kriminellen eine miserable Quote. Deshalb hilft es Haftrichtern nicht, die Angeklagten persönlich zu erleben. Im Gegenteil, diese zusätzlichen Informationen bergen eher die Gefahr von Fehlprognosen. Weil Mulanathans Computer nicht durch Gesichtsausdrücke auf falsche Fährten gelenkt wird, ist er den Richtern überlegen. Hinzu kommt, dass wir uns vom Auftreten eines Menschen beeinflussen lassen. Selbstbewusstsein, einen festen Händedruck und einen freundlichen, offenen Blick werten wir als Zeichen für Aufrichtigkeit. Nervosität und Unsicherheit hingegen wirken auf uns verdächtig. Überzeugendes Auftreten in Verbindung mit dem Wahrheitsmodus ist die Basis des Erfolgs von Lügnern und Hochstaplern. Takeaway Nummer 6 lautet: Wer Zwang anwendet, um Wahrheiten zu erpressen, erhält oft unbrauchbare Informationen. Khalid Sheikh Mohammed, kurz KSM, war einer der höchsten Al-Qaida-Anführer, die die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 festnehmen konnten. Mit fortschrittlichen Verhörmethoden, wie sie von Befürwortern genannt werden, Gegner sprechen von Folter, wollten US-Ermittler ihm Informationen über eine mögliche Welle neuer Anschläge abbringen. Er erwies sich jedoch als harter Bursche, der selbst wirksamsten Foltertechniken wie dem Waterboarding widerstand, das bis dahin stets erfolgreich war. Erst nach einer dreiwöchigen, kompletten Behandlung kapitulierte er. Viele US-Soldaten bekommen Foltermethoden am eigenen Leib zu spüren. Im Rahmen von Trainingsprogrammen sollen sie auf das vorbereitet werden, was ihnen passieren kann, wenn sie beim Einsatz in Feindeshand geraten. Der Psychiater Charles Morgan begleitete diese Schulungen ein halbes Jahr lang. Er musste mit ansehen, wie Elitesoldaten in gespielten, halbstündigen Verhören weinend zusammenbrachen. Sie durchliefen tiefgreifende hormonelle Veränderungen und waren bei anschließend durchgeführten neuropsychologischen Tests auf dem Niveau von Kindern. Sie wiesen gravierende Erinnerungsstörungen auf und gaben falsche Informationen weiter, ohne dies selbst zu bemerken. Schlafentzug bewirkt strukturelle Veränderungen des Gehirnsystems. Deshalb kam der Neurowissenschaftler Shane O'Mara zu dem Schluss, dass Folter nicht funktioniere, denn sie verändere genau das, was Ermittler wissen wollen. KSM gab schließlich ein öffentliches Geständnis ab, in dem er 31 Ziele von Al-Qaida-Anschlägen nannte, an deren Planung er maßgeblich mitgewirkt haben wollte, so die CS Tower in Chicago, den Big Ben in London und das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Doch die Frage war, ob man ihm glauben durfte. Einige der genannten Ziele waren definitiv erfunden. Außerdem schien es, als wolle er sich wichtig machen. Obendrein hatte er nach mehreren Aussagen eine ganze Woche Schlafentzug hinter sich, weshalb fraglich war, wie zuverlässig seine Erinnerungen überhaupt sein konnten. Ermittler mögen ein berechtigtes Interesse haben, Verbrechern und Terroristen ihr Wissen mit allen Mitteln zu entlocken, doch je verbissener sie sich darum bemühen, desto fragwürdiger ist die Qualität der erhaltenen Informationen. Kommen wir nun zu Takeaway 7. Manche Verhaltensweisen sind eng mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die bevorzugt unter bestimmten Bedingungen auftreten. Die Verhaltensweise und die Bedingungen sind dann verknüpft. Die amerikanische Dichterin Sylvia Plath nahm sich 1963 in London das Leben. Sie hatte zeitlebens unter Depressionen gelitten. An jenem Tag begab sie sich in ihre Küche, schloss die Tür, öffnete den Backofen und drehte den Gashahn auf. Wenig später war sie tot. Das in 80% aller Haushalte genutzte Stadtgas enthielt Wasserstoff, Methan, Kohlendioxid, Stickstoff sowie das geruchlose und tödliche Kohlenmonoxid. 1963 gab es in England und Wales über 5.500 Selbstmorde. Kohlenmonoxidvergiftungen durch Gas waren mit fast der Hälfte aller Fälle die Hauptursache. Als Mittel zum Suizid hatte Stadtgas unter anderem die Vorteile, dass es leicht verfügbar war, man dafür kein Fachwissen brauchte und dass es keine Schmerzen bereitete. 1965 begann England, die Energieversorgung vom schmutzigen Stadtgas, das aus Kohle gewonnen wurde, auf Erdgas umzustellen, das man unter der Nordsee entdeckt hatte. Weil Erdgas deutlich andere chemische Eigenschaften hat als Stadtgas, musste die gesamte Gasinfrastruktur umgerüstet oder ausgetauscht werden. Dieses gigantische Projekt wurde 1977 abgeschlossen. Mit Erdgas kann man sich nicht so einfach vergiften. Die Zahl der Selbstmorde mit Gas sank in England von über 2400 im Jahr 1960 auf 0 im Jahr 1967, also ein Jahr vor Abschluss der Gasumstellung. Haben potenzielle Selbstmörder nun zu einer anderen Methode gegriffen? Dann hätte eine Verlagerung stattgefunden. Oder haben sie mangels einfacher Gelegenheit keinen Suizid mehr begangen? Dann wären viele Selbstmorde der vergangenen Jahrzehnte mit dem Stadtgas verknüpft gewesen. Im Nachhinein sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache, denn die Gesamtzahl der Selbstmorde in England schnellte mit der Einführung des Stadtgases von unter 80 auf über 140 pro Millionen Einwohner und fiel während der Umstellung auf Erdgas von über 120 auf unter 80. Offenbar gab es eine Verknüpfung. Stadtgas senkte die Schwelle für Suizide. Es folgt Takeaway 8. Wer Verknüpfungen von Verhaltensweisen und Bedingungen erkennt, kann effektivere Maßnahmen ergreifen, um den Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Das Phänomen der Verknüpfung kann zielgerichtete Maßnahmen ermöglichen, wenn man es erkennt. So lässt sich beispielsweise die Polizeiarbeit effektiver gestalten. In vielen Städten sind ganze Viertel wegen ihrer hohen Kriminalitätsraten verrufen. Lange hat die Polizei kein Mittel dagegen gefunden. Dann haben genauere Analysen ergeben, dass üblicherweise ein Großteil dieser berüchtigten Viertel harmlos ist. Das Verbrechen konzentriert sich auf wenige Straßen, Ecken oder Blocks. In Boston etwa beschränkt sich die Hälfte aller Straftaten auf lediglich 3,6% aller Blocks. Die Polizei kann sich also auf diese Brennpunkte fokussieren. Die Kriminalität ist mit diesen speziellen Orten verknüpft. Das bedeutet, dass sie sich nicht einfach verlagert, wenn die Polizei hier stärker präsent ist und kontrolliert. Und nun zum 9. und letzten Takeaway. Unsere eigenen falschen Annahmen erschweren die Begegnungen mit Fremden. Wir schätzen Fremde häufig also falsch ein, weil wir uns erstens im Wahrheitsmodus befinden, weil wir sie zweitens für durchschaubar halten und weil wir drittens mögliche Verknüpfungen von Verhalten und Bedingungen übersehen. Wir glauben an das Positive im Menschen und wir tun gut daran, auch wenn wir dabei das Risiko von Täuschungen eingehen. Denn ohne Vertrauen würden wir zu paranoiden Außenseitern. Wir können unsere Risiken freilich ein Stück weit reduzieren, indem wir Hinweise für mangelnde Aufrichtigkeit aufmerksam registrieren und sorgfältig prüfen, bescheiden bleiben und unsere Fähigkeit, andere zu durchschauen, realistisch einschätzen, den Kontext beachten, in dem andere agieren und uns selbst angemessen verhalten. Wenn bei der Begegnung mit Fremden dennoch etwas schief geht, sollten wir nicht pauschal ihnen die Schuld dafür geben, sondern unsere eigenen falschen Annahmen eingestehen. Das war eine Zusammenfassung von »Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden«, einem Buch von Malcolm Gladwell. Und nun noch einmal die Takeaways. Takeaway 1. Die CIA hat sich schon oft von fremden Agenten täuschen und demütigen lassen. Takeaway 2. Wir lassen uns leicht belügen, weil wir gern glauben, dass andere ehrlich sind. Takeaway 3. Dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass andere ehrlich sind, macht uns anfällig für Täuschung, ist aber nötig, um vertrauen zu können. Takeaway 4. Haftrichter beurteilen Angeklagte häufiger falsch als ein Computerprogramm. Takeaway 5. Wir halten andere Menschen für durchschaubar, doch das sind sie oft nicht. Takeaway 6. Wer Zwang anwendet, um Wahrheiten zu erpressen, erhält oft unbrauchbare Informationen. Takeaway 7. Manche Verhaltensweisen sind eng mit bestimmten Bedingungen verknüpft. Takeaway 8. Wer Verknüpfungen von Verhaltensweisen und Bedingungen erkennt, kann effektivere Maßnahmen ergreifen, um den Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Takeaway 9. Unsere eigenen falschen Annahmen erschweren die Begegnungen mit Fremden. Das war eine Zusammenfassung von »Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden«, einem Buch von Malcolm Gladwell.